Hallo und herzlich willkommen. Focus KI, euer Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz in Online-Marketing, Vertrieb und Kommunikation. Heute sprechen wir mal ein bisschen über die Reisebranche.
Herzlich willkommen zu Focus KI, dein Podcast rund um die Künstliche Intelligenz. Und hier ist dein Host und Gastgeber, Stefan Ponitz.
Und noch einmal ein herzliches Willkommen. Episode Nummer 10 in der ersten Staffel von Focus KI. Und ich hatte es eben schon angekündigt, wir sprechen über die Reisebranche. Denn unser lieber Ronny Siegel war mal wieder eine ganze Weile in Japan. Und in Japan hat er sich ausführlich mit dem Thema Künstliche Intelligenz auf seinen Reisen beschäftigt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und wenn ihr noch nicht wisst, wer Ronny Siegel ist, dann sage ich es euch nochmal. Ronny Siegel ist nämlich Unternehmer und Inhaber von den Conversion Junkies. Außerdem ist er Out-of-the-Box-Denker und ihr findet ihn auf seinem privaten Blog unter ronny-siegel.de oder natürlich auch auf der Firmenseite conversion-junkies.de. Hallo Ronny, herzlich willkommen.
Hey, grüß dich Stefan.
So, und damit ihr auch wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt, mein Name ist Stefan Ponitz. Ich bin Berater und Experte für das digitale Marketing, Vertriebsstrategien sowie Coach und Trainer für den Einsatz von KI im Online-Marketing. Außerdem bin ich Inhaber von Focus E-Commerce und ihr findet mich unter focus-e-commerce.de. So, da hätten wir das Formale auch erledigt. Ronny, wie geht's dir?
Ja, wunderbar. Ich freue mich schon auf diese Aufnahme. Wir hatten ja schon ein bisschen vorher darüber gefachsimpelt. Also, ich bin verdammt gut drauf.
Du bist verdammt gut drauf. Ich habe es ja schon ein bisschen, wir haben ja uns vorher schon so ein bisschen abgestimmt, was heute so unser Thema ist. Und wir hatten es schon in der einen oder anderen Episode mal erwähnt. Du bist ja so ein riesen Japan-Fan und verbringst auch echt wahnsinnig viel Zeit inzwischen in diesem Land. Ich muss mal gucken, wie deine Augen aussehen, ob die sich schon verändert haben. Ne, das wäre ja kulturelle Aneignung, dürfen wir ja nicht. Ne? Aber du warst wieder sehr, sehr lange in Japan und hast dich da auch mit dem Thema KI beschäftigt. Was hast du denn da so mit der KI getrieben in Japan? Erzähl mal.
Also ich komme gleich nochmal darauf zurück, weil du gesagt hast, naja, das wäre ja jetzt, wie haben sich die Augen verändert? Da musste ich mich jetzt an eine ziemlich witzige Episode erinnern, was ich überhaupt noch nicht wusste. Und zwar, was mir nicht bekannt war, ist, dass Japaner, die meisten Japaner nicht wirklich zwinkern können. Also die sind immer überrascht darüber, wenn du
echt? Die können nicht blinzeln.
Die können nicht blinzeln. Die können
nicht zwinkern. Blinzeln schon, aber nicht mit einem Auge zwinkern.
Nicht mit einem Auge zwinkern. Ah, so dieses okay. Na, und ich jetzt verstehe ich auch, warum manche Kinder mich dann manchmal so angucken, wenn ich so vorbeilaufe und dann immer so ganz kurz so
zwinkern. Ah, die denken, was ist mit dem los? Ein Europäer, der ist irgendwie krank.
Die sind total überrascht darüber und mir hat das einer erklärt, den ich dort kennengelernt habe, ein Deutscher, der hat gesagt, die versuchen das zu verhindern, damit die keine Falten bekommen. In die, das ist ja auch
ein Falten. Komm, die bekommen ernsthaft? Auch Falten. Ja. Die Japaner, ich weiß es nicht, also ich weiß es von den Koreanern zumindest und auch von den Chinesen, aber das wird bei den Japanern wahrscheinlich ähnlich sein. Die fahren ja schon so sehr auf diese europäischen Augen ab, ne? Also es gibt ja schon viele Modetrends, die versuchen, sag ich mal, die Augen größer zu machen, sodass ja, es ein bisschen europäischer oder ein bisschen westlicher aussieht. Kannst du das bestätigen? Ist das so in Japan oder?
Also es wird natürlich, also nicht umsonst ist ja Korea, also das Land in Asien mit den gefühlt meisten Schönheits-OP-Kliniken und die auch echt Erfahrung da drin haben. Mhm. Aber das siehst du als erstes immer in den Animes. Guck dir die ganzen Animes an. Die haben keine genau, so typischen japanischen, die haben alle diese großen Augen. Und du siehst nur ganz, ganz wenige Animes, die also wirklich diese japanische, also wenn das wirklich, also sag ich mal, so ein japanisches Drama ist, dann wird das eben versucht, sehr, sehr typisch auch japanisch darzustellen. Aber in den meisten, also gerade was Fantasy ist und sowas, die haben alle große Augen.
Ja. Okay, bist du auch so ein großer Anime- und Manga-Fan dann?
Nee, eher weniger. Also ich finde das immer wieder faszinierend, was die, was die für Stories rauskramen. Also diese Story-Tiefe, da bin ich immer wieder sehr, sehr überrascht darüber. Aber ich schaue mir eher japanische Drama an, also das okay. Also japanische Serien. Also nicht
ja,
so.
Viele, die zum ersten Mal diese Mangas sehen, denken, naja gut, das ist irgendwie das lustige Taschenbuch irgendwie in Japan, aber das ist es ja nicht, ne? Sondern das ist ja schon eine tiefe Kultur, dieses Thema Manga. Also große Kunst eigentlich auch bei denen. Da gibt es viele Künstler auch, die entsprechende Mangas zeichnen, produzieren.
So ist es. Und das ist ja keine neumodische Erscheinung, sondern das gibt es ja schon seit über 100 Jahren in Japan. Mhm. Also das Thema Manga ist halt dort so präsent und ich habe jetzt erst eine Doku gesehen, das ist über die Yakuza, also diese Mafia-Organisation. Da gibt es sogar Hefte, die da rausgekommen sind, die halt eben gezeigt haben, ja, wie diese Strukturen jetzt gerade aktuell sind. Und da ist immer ein Manga, ein kleiner Manga drin gewesen mit der Story.
Okay, wir versuchen jetzt mal den Bogen zu schlagen, weil letztens nämlich ein Tool gesehen, mit KI natürlich, was Mangas produziert, was aber die Japaner bestimmt nicht so toll finden. Was waren denn so deine Erfahrungen jetzt mit dem Thema KI? Hat dieser Trip jetzt nach Japan, hattest du da irgendwie eine besondere Intention zu sagen, ich teste jetzt auch mal, wie KI meinen Japan-Trip irgendwie unterstützen kann? Und was hast du da für Tools benutzt? Was waren deine Erfahrungen?
Also ich hatte ja vorher mir speziell für diese Japan-Reise aufgrund der Erfahrung der Reise im letzten Jahr einen eigenen GPT erstellt, mit dem ich schnell bestimmte Funktionen auswählen konnte oder bestimmte Anweisungen auswählen konnte. Also ich wollte halt diesen GPT starten und klassische Beispiele sind zum Beispiel, du bist irgendwo in einem Tempel und willst halt irgendwo mal eine nähere Erklärung oder siehst irgendwas in Japan, was du überhaupt nie verstehst. Und dann machst du natürlich schnell ein Foto und dann erklärt dir die KI schnell, was auf diesem Bild zu sehen ist oder welche Zusammenhänge die das hat. Oder wenn du was übersetzen willst, also das Thema ist, ich wollte bestimmte Punkte übersetzen, ich komme da noch mal ein bisschen in die Tiefe rein, dann habe ich einen eigenen GPT, also in diesen GPT einen eigenen Button gehabt, übersetze mir was, habe ich bloß gedrückt, dann hat er gesagt, jo, es gibt mir mal die Informationen und dann habe ich diesen Text eingescannt und dann hat er mir das übersetzt oder ich habe was reingesprochen und der hat es mir übersetzt in Japanisch und in Englisch, dass ich es nochmal verifizieren konnte, dass die Übersetzung auch nahezu korrekt ist und dann habe ich das einfach dem Gegenüber gezeigt. Aber, weil wir von KI-Tools reden, das sind eigentlich wirklich zwei Sachen gewesen. Das ist einmal das ChatGPT gewesen, was ich aktiv genutzt habe. Da können wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und was mich richtig überrascht hat, war DeepL, also das Übersetzungsprogramm. Mhm. Und das Witzige daran war, ich habe halt wirklich mit DeepL, habe ich wirklich angefangen, Kommunikation zu führen mit Japanern. Ich auf Deutsch. Die Ball hat mir das komplett auf Japanisch übersetzt und wir haben einfach so miteinander kommuniziert und das war komplett neu für mich. Also das war vorher nicht möglich, dass du so in dieser Art eine Kommunikation überführen konntest.
Komm, lass uns mal mit DeepL anfangen. Ja? Ja. Und dann machen wir nochmal ChatGPT. Hm. Ich weiß nicht, aber ich glaube, DeepL ist das kleinere Thema, aber nicht das weniger faszinierende Thema an der Stelle. Was war denn jetzt für dich so diese Begeisterungsfaktoren bei DeepL? War das auf der einen Seite die Qualität der Übersetzung, die du ja wahrscheinlich auch nur schwer überprüfen kannst, zumindest in die eine Richtung? Oder war es für dich auch die Funktionalität? Ja, also ich weiß es, Google Translator oder ähnliches, den hältst du dann in die Mitte und dann hat jeder so gespiegelte Seiten irgendwie und dann kannst du dich über Google Translator unterhalten. Bietet sowas DeepL auch? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
Also wir haben es ganz klassisch gemacht und schön, dass du auch gerade Google Translate angesprochen hast. Also ich glaube, ich habe so ziemlich nahezu jeden Japaner, den ich getroffen habe, also gerade auch in Business-by-Business-Treffen, dazu gebracht, sich als allererstes Google Translate auf sein Handy zu installieren, damit er mit mir kommunizieren kann. Also sowohl Google Translate hat gut funktioniert, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass also DeepL eben ein bisschen bessere Qualität geliefert hat von den Übersetzungen.
Ja.
Und also die Funktionsbasis war ganz einfach. Ich habe einfach reingesprochen, meinen Text, und dann hat er das übersetzt und dann habe ich bloß den Text gezeigt. Also wir haben halt nur über den schriftlichen Weg faktisch miteinander kommuniziert, obwohl wir halt nebeneinander saßen. Ja. Also es hat mich so ein bisschen an die Szene erinnert, als früher, als die Kiddies das erste Mal SMS hatten und dann saßen die alle irgendwo im Café und haben sich gegenseitig Nachrichten oder WhatsApp-Nachrichten oder sowas zugeschickt.
Okay.
So haben wir halt kommuniziert, aber eben in unterschiedlichen Sprachen. Und zu der Tiefe, was eben, also vor ein paar Jahren war es halt so, da hatte ich so bestimmte Floskeln, die hatte ich mir abgespeichert bei Google Translate und die habe ich dann gezeigt immer, wenn ich das wollte, weil du halt nicht so richtig wusstest, ja, funktioniert das jetzt sauber oder funktioniert das nicht so. Das war alles nicht so gut einsatzfähig. Und in diesem Jahr war es wirklich so, dass ich tiefer führende Gespräche aufführen konnte. Also die haben natürlich erstmal angefangen, so ganz grob darüber zu reden, aber die haben dann auch angefangen, wirklich Fragen zu stellen, die wirklich sehr tief gingen. Also ich habe dann mit einem, der hat ein total verrücktes Business gehabt, also der macht so, ja, also bei uns würde man so sagen, Nachlassberater, Aber bei denen ist das noch ein bisschen mehr verknüpft mit der Kultur. Also der versucht, diese Kultur noch mit reinzubringen. Und wenn der mir das im einfachen Englisch erklärt hätte, von denen der vielleicht nur drei Wörter kannte, ich hätte nichts verstanden. Also ich hätte überhaupt kein Gespräch mit dem führen können. Und wir sind dann wirklich über den Übersetzer in die Tiefe reingegangen, also in sein, faktisch auch in seine Denkweise. Also der hat das auch in Japanisch dann reingesprochen und das wurde mir komplett auf Deutsch übersetzt. Das war echt wirklich sehr, sehr überraschend für mich.
Ja, ich finde das deswegen ganz spannend, weil du DeepL ansprichst. Für mich ist das, also wenn wir so Seminare machen, dann sind wir ganz am Anfang und versuchen so ein bisschen irgendwie mal uns zu nähern an eine Definition von Intelligenz, die wir so nicht haben, aber vielleicht eine Abgrenzung von künstlicher Intelligenz zu anderen Systemen, ne? Und da ist das für mich DeepL und Google Translator immer ein sehr schönes Beispiel, weil Google Translator regelbasiert ist und DeepL halt wirklich ein neuronales Netz dahinter hat. Und deswegen auch zumindest laut Marketing-Aussagen, laut eigenen Marketing-Aussagen von DeepL, sechsmal präziser, was auch immer sechsmal präziser heißt. Aber die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, die ist schon richtig, dass DeepL einfach wesentlich besser übersetzt. Und du merkst auch, also DeepL erkennt am Ende ja ein Stück weit den Inhalt, um was es geht. Also nicht, dass es begreift, was man mit diesem Inhalt anfangen kann, aber es versteht den Inhalt und gibt ihn einfach in einer anderen Sprache wieder. Wenn Google Translator immer noch mit so einem Wörterbuch und Grammatikregeln irgendwie anfängt, dran zu kommen. Und da merkt man schon, das ist schon ein Riesenunterschied dabei. Deswegen finde ich es auch schön, dass du diese Erfahrung auch nochmal gemacht hast. Und zwar jetzt mal ganz praktisch, unabhängig davon, dass ich in Seminaren das immer vorstelle, als dass es so für mich die Abgrenzung regelbasiert wäre, so das neuronales Netz. Aber dass es in der Praxis dann auch tatsächlich so ist. Wobei ich diese Funktion von Google Translator halt zu sagen, okay, ich öffne jetzt so einen Dialogmodus. Und jeder sitzt auf seiner Seite irgendwie und ich sehe immer den Text, den finde ich schon irgendwie ganz cool, den habe ich bei DeepL so jetzt noch nicht gefunden, sondern es ist immer noch viel händisch irgendwie dann hinhalten und etc., ne?
Ja, das definitiv. Allerdings kann ich wirklich dazu sagen, also ich habe mich mit so vielen Japanern in diesem Jahr unterhalten, die wirklich kein Englisch sprechen. Und das ist wirklich neu gewesen. Also, das ist mir aufgefallen, wenn wir wirklich dann so weit kommen und dann den kleinen Pappelfisch im Ohr haben, dann ist also die Sprachbarriere, die fällt gefühlt hier von Jahr zu Jahr und das immer schneller.
Und ich sag mal, das ist ja da, die Technologie. Es muss jetzt nur mal jemand hergehen und muss sagen, ich baue das mal, ne? Also so den Babelfisch im Ohr, ne? Der ist ja, der kann ja, ich habe da auch eine Anekdote zu diesem Thema Sprachen lernen und meine große Tochter, die ist jetzt 10 Jahre und die kommt jetzt aufs Gymnasium, die macht jetzt den Schulwechsel und ich erinnere mich, wir haben uns eins von diesem Gymnasium, die haben so Tag der offenen Türe, ne? Und da haben wir uns eins von diesem Gymnasium angeschaut und da standen so die ganzen anderen Eltern und die haben die so über das Thema Sprache unterhalten, ne? Also müssen die noch Altgriechisch oder Lateinisch oder Französisch als erste Fremdsprache oder Englisch auf sich, ich klinge mich da aus, ich bin immer nur froh, ob meine Tochter das als Abi machen soll dadurch, ne? Also ob die jetzt Altgriechisch gelernt hat oder so, das ist für mich nicht so relevant. Ich denke mal, lass das Kind irgendwie schnellstmöglich durch dieses Abitur kommen. Aber was mir da auch durch den Kopf ging, ich meine, wir reden ja hier, wenn Schüler und Schülerinnen jetzt an das Abitur beginnen, dann haben die jetzt nochmal 7, 8 Jahre Schule vor sich. Ich bin mir relativ sicher, in 8 Jahren, da redet keiner mehr darüber, ob wir hier eine Fremdsprache lernen müssen oder nicht, sondern wir kommunizieren einfach in einer anderen Sprache mit Hilfe von Technologie. Na, das ist vielleicht jetzt noch nicht heute, aber das grenzt an diesen Babelfisch, weil du diesen Knopf im Ohr ja angesprochen hast. Deswegen finde ich so Diskussionen irgendwie, welche Sprachen Kinder heute lernen sollen, immer noch ganz schön veraltet, muss ich sagen. Also ich würde mir lieber wünschen, dass in einem Schulunterricht so die Fremdsprachenlehrer einfach mal DeepL erklären und sagen, wie könnt ihr solche Tools schnell nutzen, um in einer anderen Sprache zu kommunizieren? Denn letztendlich geht es ja nicht darum, die Sprache der Sprache wegen zu lernen, sondern die Sprache praktisch anwenden zu können. Und ob ich das jetzt aus meinem Gehirn mache oder ob ich da ein technisches Hilfsmittel habe.
Ja, wir werden halt Sprachen in Zukunft nicht mehr lernen, weil wir es müssen, sondern eben, weil es uns interessiert, weil wir halt Spaß daran haben. Also
Genau.
ist halt die Frage nicht, welche Sprache müssen wir lernen, sondern die Frage sollte sich stellen, welche Sprache ist für dich so interessant, dass du die gerne lernen möchtest?
Ja, absolut. Also klar, momentan ist es vielleicht auch noch schwierig vorzustellen. Es ist natürlich, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mich in Japanisch mit einem Native irgendwie unterhalten kann oder ob ich irgendwie ein Handy irgendwie dazwischen halten muss, wo ich dann drauf gucken muss, korrigieren muss. Aber sobald der Knopf im Ohr ist, ne, und ich kenne den Babelfisch, sag ich mal, vom Anhalter in die Galaxis oder den Universal-Communicator von Star Trek, oder ich glaube, wir sind nie so weit davon weg. Ne? Also das, ja. Weil technisch ist es da jetzt. Spätestens mit DeepL und mit neuronalen Netzen, die eigentlich alle Sprachen ziemlich gut beherrschen.
Und es gab ja auch von, das erinnert mich auch immer wieder, also diese Entwicklung, es gab ja mal so eine Star Trek-Folge, wo die auf so einem fremden Planeten gelandet sind, wo die diese Sprache noch nie kannten und wo dann so faktisch diese Software angefangen hat, eben herauszufinden, wie diese Sprache funktioniert. Und da in dieser Folge wurde eben mal gezeigt, wie diese Sprache immer mehr und mehr sich verflüssigt hat, bis die direkt mit denen kommunizieren konnte. Das hat nicht lange gebraucht und ich denke, das war damals Science Fiction. Das ist in ein paar Jahren, ist das kein Science Fiction mehr.
Ja, zumal, ich sag mal, die Sprachen, die auf unserem Planeten existieren, da gibt es ja nun genug Content, den man so eine KI irgendwie trainieren kann. Ne? Ich meine, das sehen wir ja auch bei ChatGPT, und dann machen wir jetzt gleich die Überleitung, dass ChatGPT natürlich auch viele, viele Sprachen beherrscht. Wobei ich da auch immer sage, ein bisschen vorsichtig mit Fremdsprachen. Der Großteil der Trainingsdaten, 80-85%, sind halt doch Englisch gewesen und nicht andere Sprachen. Das heißt, die restlichen 15% verteilen sich dann auf alle anderen Sprachen dieser Welt. Reicht aber am Ende trotzdem noch aus, dass ChatGPT doch sehr, sehr gut andere Sprachen kann. Also ich hatte das mal hier mit ukrainischen Flüchtlingen, haben wir da mal ein bisschen mit rumgespielt und habe Texte von Deutsch auf Ukrainisch übersetzen lassen und zurück. Und das ging so gut, muss man sagen. Also wenn man mal angefangen hat, das zu nutzen, ja, und sich da mal so diese Hürde, diese Technikhürde ein Stück überwunden hat, dann kannst du wirklich mit Menschen in völlig fremden Sprachen richtig gut kommunizieren, so wie du es jetzt auch für das Japanisch beschrieben hast, ne?
Ja, es ist halt wirklich dieses eben praktische Zeigen, praktische Anwenden, was die Leute, das ist mir aufgefallen, also sehr, sehr schnell begeistert hat. Also wie gesagt, standen die da und haben dann angefangen, erstmal Google Translate runterzuladen, zu installieren, damit die mit mir reden konnten. Und die waren begeistert davon. Also das war wirklich so, ich dachte immer so, ja, das würde bei euch natürlich sein, ist es nicht.
Ja.
Ja. Genau. Kommen wir nochmal auf ChatGPT zu sprechen. Also ChatGPT in Japan zu verwenden. Ich kann erstmal sagen, um das zu verwenden, man braucht VPN. Also die kam zwar auch in ChatGPT, aber die europäische ChatGPT-Version, wenn man die dort versucht zu starten, keine Chance. Kriegt man nicht gestartet. Also wir haben das rausgefunden, sobald wir VPN eingeschaltet haben, konnten wir ChatGPT nutzen. Ohne VPN konnten wir ChatGPT nicht nutzen in Japan. Also das ist auch so wahrscheinlich so eine Entwicklung, die wir ja schon letztes Jahr festgestellt haben. Okay. Ohne VPN wird man nicht mehr durchs Leben kommen wahrscheinlich. Oder ordentlich
auch. Das ist keine schöne Vision, Ronny. Ich hoffe, dass wir das nicht brauchen, dass in allen Ländern irgendwann alles frei ist.
Ja, das ist die Hoffnung, aber aktuell scheint es nicht so zu sein. Aber ich komme mal zurück auf diesen GPT zu sprechen, den ich mir gebastelt habe. Und ich habe halt wirklich verschiedenste Sachen ausprobiert. Also
du hast mit so MyGPT dann gearbeitet,
also mit,
ne?
MyGPT, also damit ich schnell auf diese Funktion einfach zugreifen kann. Und der Klassiker ist halt das, was ich schon gesagt habe. Wir sind irgendwo gewesen, haben ein Foto gemacht, weil wir irgendwas nie verstanden haben und haben uns einfach erklären lassen, was das ist. So, und wenn das plausibel war für uns, haben wir gesagt, ja, okay, das ist halt so. Dann bin ich zum Beispiel irgendwann mal in Nagasaki, bin ich irgendwann mal so einen Berg hochgelaufen und stehe auf einmal so vor einer Statue und denke mir so, was ist denn das jetzt hier für eine Statue? Ne? Und habe dann ein Foto auch von dieser Statue gemacht und dann hat mir ChatGPT auch gut erklärt und gesagt, ja, das ist der Nationalheld, blablabla, habe schon nie was davon gehört. Und ich habe dann verschiedene Experimente einfach durchgeführt. Also Klassiker ist, du gehst halt irgendwo in so eine Izakaya-Bar, also das sind halt so kleine Bars, wo du halt eben einfach gemütlich was trinken kannst und was Kleines essen kannst. Probleme sind die meisten Bars, die haben nur japanische Speisekarten und ohne Bilder. Und dann habe ich mir den GPT genommen, ein Foto gemacht, klassisch. Habe aber dieses Foto mir so übersetzen lassen, dass ich gesagt habe, übersetze mir das in der Struktur des Bildes, und zwar jeweils mit dem japanischen Wort und der deutschen Übersetzung, damit ich dann dem Gastronom, also dem Inhaber dieser Bar, das zeigen kann und auf das japanische Wort zeigen kann, was ich will, und nie auf das deutsche Wort zeigen muss oder das wieder irgendwie mit dieser Karte eben versuchen muss zu adaptieren.
Okay.
Da waren die begeistert davon.
Also ja, da bin ich auch gerade begeistert davon, das ist ja mega.
Ja,
Das ist wirklich mega. Jetzt weiß ich auch, was die Reisebranche von uns lernen kann.
Jedenfalls, damit konnte man auf einmal irgendwo bestellen, wo du sonst hättest niemals bestellen können. Also du hättest zwar mit Google Translate das übersetzen können, so habe ich es vor 2 Jahren noch gemacht und auch letztes Jahr. Ich habe es dann übersetzt und habe dann einfach nur auf die Karte gezeigt. Also wenn du halt eben...
Google Lens, muss man vielleicht noch mal kurz erläutern. Man kann ja in Google Translate kann man ja im Prinzip die Kamera mit dazu nehmen. Dann kannst du auf so eine Karte draufhalten. Wenn es gut läuft, dann kriegst du im Prinzip die Fremdsprache in deine eigene Sprache übersetzt. Aber du hast sie auch erstmal nur als Bild auf der Kamera. Ne? Das reicht so für dich aber dann auch erstmal aus. Jetzt musst du dir aber genau merken, was war das eigentlich auf der Speisekarte, damit du nachher nicht mit dem Finger verrutscht und das komplett Falsche bestellst, was in so einer fremden Kultur schon mal echt nach hinten losgehen kann.
Ja, so ist es. Und du hast natürlich immer das Thema, das funktioniert, wenn die Karten, also wenn der Text groß geschrieben ist, funktioniert das gut. In dem Moment, wenn der sehr, sehr klein geschrieben ist, würde das natürlich auf deiner Kamera auch alles klein, also das wird ja so, kommt ja so ein Layer drüber, also wird so überblendet in der Übersetzung. Wenn der Text groß ist, kannst du das gut lesen, aber wenn der richtig klein ist, kannst du das nicht mehr gut lesen, was dort steht. Also ist natürlich diese Fotofunktion und übersetze mir das und mach daraus eine Struktur, hat eine ganz andere Qualität.
Definitiv, ja. Ja. Und wo kann man diesen MyGPT jetzt kaufen? Machst du deine MyGPTs eigentlich öffentlich oder sind die alle für dich privat?
Nee, der ist privat.
Okay. Der Marktplatz aber ist ja noch nicht da. Ne?
Ja, noch? Ich bin da am überlegen, ob ich den öffentlich mache. Ich wollte den erstmal austesten.
Okay, aber clever, ja, genau. Also das ist ja tatsächlich so eine Funktion. Also ich nutze im Ausland auch relativ oft dann Google, um mir so öffentliche Schilder und sowas oder Plakate oder was ich halt sehe, was ich gerne lesen möchte, dann zu übersetzen. Aber das ist auch, also es funktioniert schon irgendwie und es ist besser, als wenn ich es nicht hätte. Aber es ist immer mit ein paar Schmerzen irgendwie verbunden, ne? Also mal abgesehen davon, dass halt das, was wir eben schon gesagt hatten, dass halt Google Translator dahinter liegt und man dann so Glück haben muss, ob der Kontext jetzt gerade passt in der Übersetzung, weil der halt nicht erkannt wird. Ja. Dass es halt eine Speisekarte ist, dass es ein Verkehrsschild ist oder dass es vielleicht vom öffentlichen Nahverkehr der Nahverkehrsplan ist. Ne? Diesen Kontext kennt die KI oder kennt Google Translator nicht, sondern guckt einfach im Wörterbuch, was könnte es irgendwie sein. Ne?
Und dann hast du ja das Thema, was Shelton schon gesagt hatte, eben, wenn du in einem Museum bist, dort kriegst du es am ehesten mit. Also das sind die Tafeln, die Infotafeln sind halt eben umfangreich. Und wenn du dort anfängst mit eben Google Lens darüber zu scannen, das ist nicht schön, weil du dann diese Texte sind zum Teil sehr lang und dann ist das noch sehr klein geschrieben und dann musst du immer näher ranzoomen, um diesen Text ordentlich zu bekommen. Und dann versteht er den Kontext überhaupt nicht mehr und fängt dann natürlich Passagen an zu übersetzen, die aber überhaupt nichts mit dem Satz zu tun haben.
Aber das ist ja auch am Ende einfach nur so ein technischer Kram irgendwie, ne? Wo ich dann sagen würde, ja, das muss ich ja lösen lassen. Und das ja, im Prinzip, das, sag ich mal, optisch so aussieht wie das Original und an den Stellen, wo der fremdsprachige Text ist, wird halt jetzt meine Sprache eingeblendet. Ich meine, wenn es nach Meta oder auch nach Apple ginge, dann laufen wir natürlich irgendwann mit VR-Brillen durch die Museen. Und dann wird uns sowieso alles in unserer Sprache angezeigt. Und am Ende, wenn alle mit diesen VR-Brillen da durchlaufen, dann gibt es auch gar keine Infotafel mehr, sondern die werden nur noch virtuell eingeblendet.
Und da kommen wir aber zum nächsten, also Best Practice, was ich ausgetestet habe. Also ich bin natürlich auch, und mich hat es auch genervt in diesen Museen, ich habe dann ganz schnell überlegt, okay, wie kriegst du das jetzt optimiert oder verbessert? Und habe dann angefangen, mit dem ChatGPT einfach diese Infotafeln abzufotografieren. Und ChatGPT hat ja auch eine Texterkennung, kann ja also Text von Bildern erkennen. Die Begrenzung war bis dahin nur, dass ich maximal 4 Fotos machen konnte. Also bin ich halt durch diesen Raum, habe mir die 4 wichtigsten Tafeln abfotografiert bei ChatGPT und habe mir danach gesagt, erstell mir jetzt eine Zusammenstellung. Also von diesem Raum, was sind die wichtigsten Informationen? Und dann hat er mir angefangen, diese ganzen Nachrichten, also alles, was eben dort an Infos drauf stand, eben nochmal zusammenzufassen und zu sagen, ja, also das ist das und das hat damit und damit was zu tun. Also du hast ja zum Teil auch Vitrinen gehabt, wo du auf der linken Seite oder Ausstellungsstücke auf der linken Seite hast du eine Infotafel, auf der rechten Seite dieses Ausstellungsstücks hast du eine Infotafel, wo du das natürlich zusammenfassen kannst und dann auf einmal dieses Exemplar auf einer ganz anderen Basis beobachten oder dir anschauen kannst.
Also jetzt hast du ja so deine Erfahrungen dort gemacht, den MyGPT, den hast du dir selber gebaut, DeepL hast du das genommen, was halt vorgefertigt war.
Ja.
Was würdest du aber denn jetzt sagen, was würde dir denn helfen, weil wir so ein bisschen darauf abgezielt haben, okay, was könnte die Reisebranche denn eigentlich für uns tun, damit man sowas nicht, jetzt kannst du MyGPTs bauen, du bist da tief drin in dem Thema, kennst dich auch gut aus. kann nicht jeder. Ne? Also was sollte die Reisebranche uns eigentlich anbieten, damit wir in Zukunft sagen, ist nicht nötig, dass wir uns dann einen eigenen ChatGPT bauen? Dieser Workaround, den wir können vielleicht, ja, aber den andere wahrscheinlich so in der Form nicht nutzen. Oder nehmen wir mal, die haben nur die 3.5er, die nicht die Plus-Version. Ja, was machen wir denn dann?
Also das Einfachste ist natürlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, also man muss ja immer unterscheiden zwischen der Reisebranche, die also die Reisen vermittelt, und die, die die Reisen durchführt, also die, die vor Ort unterwegs ist. Und gerade bei denen, die vor Ort unterwegs sind, also wenn ich dort gesehen habe, dass die Reiseführer oder Reiseführerinnen, die dann mit ihren Fähnchen überall rumlaufen und haben dann ihre ganze Gruppe dabei. Und dann stehen die halt da und haben natürlich einerseits die Organisation und andererseits müssen die ja auch noch ein bisschen was erklären. Und jeder hat aber andere Interessen in dieser Gruppe. Und ich würde als allererstes den Leuten sagen, hier, wir machen halt, wenn du gerade von der freien Version sprichst, wir machen jetzt einfach, nutzen jetzt den ChatGPT, diese freie Version. Und jeder macht seine Fotos und lässt sich erklären, was er sich erklären will. Und ich verifiziere das alles nur, diese Aussagen. Also ich bin faktisch nur nochmal derjenige, der drüber schaut und sagt, okay, erzählt ihr jetzt gerade Unsinn oder eben ist das korrekt? Mhm. Das könnte man zum Beispiel, damit kriegst du diese Reisegruppen auf einmal vom Thema her individualisiert. Und die können natürlich auch in die Tiefe gehen. Also auch das habe ich ja gemacht. Ich habe was gesehen, der hat mir Informationen gegeben und dann wollte ich einfach mehr zu diesem Thema wissen und habe mir dann eben mehr und mehr mir so einen eigenen Informationspfad aufgebaut. Mhm. Das könnte genutzt werden dafür. Und wenn man das Ganze natürlich jetzt ins Marketing noch ein bisschen weiterdenkt, heutzutage ist es ja auch kein Problem mehr, Apps in diese Richtung zu etablieren. Ich würde gar nicht die Leuten das MyGPT geben, sondern ich würde ganz schnell eine eigene App erstellen, wo dieses eben ChatGPT dran gekoppelt ist, so dass die Leute die eigene Reise-App nutzen mit dieser Interaktion.
Ja. Ja, also du hast vollkommen recht. Ich habe gerade so einen anderen Impuls im Kopf für eine Episode, Ronny. Die müssen wir unbedingt nochmal machen. Was für spannende neue Geschäftsmodelle könnte es denn eigentlich mit KI geben? Weil es poppt ja an allen Ecken und Enden poppen Dinge auf. Mal wird die KI irgendwie eher so draufgesetzt und ist irgendwie sinnlos. Mal ist sie aber wirklich richtig cool, tief integriert. Ich hatte im Vorgespräch ja auch ein bisschen was dazu erzählt von Tools, die ich gesehen hatte. Und da gibt's noch wahnsinnig viele Ideen für Geschäftsmodelle jetzt eigentlich, ne, wo sich so keiner richtig oder das überschauen kann, was da eigentlich sich irgendwie tut.
Ne? Ja, und gerade das Thema.
Das war Sidestep Richtung, das nehme ich mal in unsere Liste mit auf, da machen wir auch nochmal eine Folge zu Geschäftsmodellen mit KI.
Also noch zwei Sachen vielleicht noch mit dazu. Das eine ist natürlich, wir reden jetzt auch von der Reisebranche, diejenigen, die also die Reisen durchführen, aber gerade Museen würde ich komplett empfehlen, solche Sachen, also auch eigene App entwickeln und dann mit dieser App könntest du natürlich viel, viel mehr in die Tiefe auch gehen. Also du hast ja immer eine Begrenzung der Infotafeln, aber jedes Museum hat ja einen ganz anderen Wissensschatz im Hintergrund. Und wenn die das natürlich, dieses Wissen natürlich alles in eine eigene App packen und mit einem Sprachmodell versehen, kannst du auf einmal viel, viel mehr internationales Publikum anlocken. Ja. Also wir reden ja immer von den großen Museen. Ich war zum Beispiel in Hiroshima, war ich in einem ganz, ganz kleinen Museum, was komplett nur auf Japanisch war, aber was eben diese Geschichte von Hiroshima aufgezeigt hat vor dem Atombombenabwurf. Also der Atombombenabwurf, dieses ganze Thema wurde ausgelassen, weil da gibt es schon ein anderes Museum dazu. Aber alles, was davor war und alles auch von der Entwicklung danach, war eben in diesem Museum mit drin. Und ich bin die einzigste Person dort gewesen in dem Museum. Da war niemand. Das ist nur für Locals, weil keiner das versteht, der nicht Japanisch kann.
Am Ende ist es ja so ein Stück weit das, was wir auch schon mal in einer anderen Episode erwähnt haben. Stellt mal euer ureigenstes Wissen und Know-how und Content, stellt das mal einer KI zur Verfügung, strickt ein bisschen ein User-Interface drumherum, was auf den Anwendungszweck passt und dann funktioniert das. Mir fällt da gerade noch was anderes ein, auch Reisebranche, weil du das sagst, mein Gedankengang war, man könnte natürlich, wenn jetzt diese App von diesem Museum natürlich auch den kompletten Museumsplan hat, ne? Dann könnte ich ja diese KI ähnlich wie ChatGPT auch fragen, mach mir doch mal einen optimalen Rundgang, wie gehe ich rund und was für Dinge muss ich mir anschauen. Ne? Dann habe ich meinen eigenen Rundgang, wenn die KI mich vielleicht sogar kennt und ich so ein paar personalisierte Informationen mit reingeben kann, dann kriege ich das wirklich auf mich zugeschnitten, den Rundgang, und muss nicht irgendwie irgendwelche Pfeilen auf dem Boden folgen, wo ein Kurator meinte, so müsste das irgendwie sein. Ne? Das wäre ja der eine Punkt. Jetzt kommen wir aber noch einen Schritt weiter, so Geschäftsmodelle. Ich hatte letztens bin ich über eine Webseite gestoßen, weil ich ein Geschenk gesucht habe. Da gibt es Apps, die in Großstädten Führungen organisieren. Und zwar ohne, dass ein Live-Führer dabei ist, sondern du machst das nur über die App. Ne? Dann kriegst du eine Karte und dann kannst du da rumlaufen. Dann kannst du auf dem Handy lesen, ah, okay, das ist der Römer, das ist das Rathaus in Frankfurt, ah, okay, das ist die EZB, Europäische Zentralbank, etc. Das ist natürlich alles vorgefertigte Touren. Wie geil wäre es denn da, auch eine KI entsprechend zu haben, die mir einfach so eine Stadtführung macht. Ne? Und dann setze ich mir noch meine Kopfhörer irgendwie auf und kriege das im Prinzip von der KI noch erzählt. Was ist das für ein Gebäude? Und jetzt läufst du im Prinzip mal 3-4 Meter weiter und du hast natürlich über Google oder über Maps-Anwendung, über deine GPS-Koordinaten, hast du natürlich immer die Position, weiß die KI genau, wo du dich befindest, kann dir sagen, schau mal nach Norden, da ist momentan die Kirche übrigens erbaut. Da könntest du so vielen geilen Scheiß eigentlich machen.
Du kannst zum Beispiel, also gerade für Städte ist das eben auch hochinteressant, die ein Problem haben mit Übertourismus. Weil wenn die ja von Übertourismus reden, reden die ja nicht davon, dass die ganze Stadt von Übertourismus betroffen ist, sondern es sind ja wenige Spots in der Stadt, wo eben sich die Touristen drängeln. Und die meisten Städte haben ja aber nie bloß diese Spots zu bieten. Also bestes Beispiel ist ja in Japan, diskutieren ja gerade darum, ist ja Kyoto. Kyoto ist ja überlaufen von Touristen, aber nur an 6-7 Spots. Und die haben über 1000 Tempel. Und die anderen Tempel, die kennt keiner. Und wenn du natürlich jetzt individualisiert das ganze Thema machst, kannst du zum Beispiel auch reingeben und sagen, ich möchte mir schöne Sachen ansehen mit dem und dem Interessensgebiet, aber zu Spots, die von Touristen überlaufen sind.
Du könntest noch ein Stück weiter denken und sagen, wenn die Stadt das tatsächlich anbietet, so wie ein Verkehrsleitsystem, könntest du natürlich ein Touristenleitsystem machen, sodass die Touristen nicht alle plötzlich am Rathaus stehen morgens, sondern dass du sagst, okay, über diese App steuere ich ein bisschen die Verteilung von Touristen innerhalb der Stadt und die einen lenke ich jetzt erstmal zu dem Rathaus, die anderen lenke ich erstmal zum Fluss, den nächsten lenke ich erstmal zum Schloss oder was auch immer. Es wird kein Ende nehmen, Ronny. Also das ist, ja. Weißt du, wenn sich zwei neugierige Menschen über KI unterhalten.
Ja. Also es ist halt so, um nochmal auch auf dieses Thema eben DeepL, also über dieses Übersetzungstool zurückzukommen, also das Einfachste, was man heutzutage wahrscheinlich wirklich überlegen kann, wenn wir gerade mal diesen Bogen nochmal zurückspannen zum Online-Marketing, ist halt wirklich das Thema Übersetzung von Webseiten. Also heutzutage tun sich ja immer noch viele Webseiteninhaber und noch Shopbetreiber schwer, diese Seiten zu übersetzen. Ich würde heute empfehlen, Leute, haut dort einfach eine Übersetzungs-App dahinter, also ein Übersetzungstool dahinter und verwendet das, weil die Tools wirklich gut sind. Ja. Die kriegen die Webseite nahezu so übersetzt, dass die auch Sinn ergibt.
Also wir haben das für einen Kunden, haben wir das mit DeepL tatsächlich gemacht, da haben wir innerhalb einer Woche in mehrere Sprachen die komplette Webseite übersetzt. Wir haben das von Natives gegenlesen lassen, die sagen, das ist super. Also 95% ist einwandfrei, wo Probleme auftauchen und dass es dann nachvollziehbar ist, wenn wir in Deutschland Anglizismen falsch verwenden, wie zum Beispiel Handy oder sowas. Ne? Das ist völlig falsch, der Begriff, aber wir nutzen ihn halt. Oder wenn sowas wie Redewendungen, Sprichwörter oder sowas kommen, die, sag ich mal, so einen übertragenen Sinn haben. Ne? Da kommt die KI auch nicht klar. Ansonsten funktioniert das echt super und ich weiß zumindest von einer befreundeten Partneragentur, mit der wir teilweise Kundenprojekte haben, die bauen im Prinzip inzwischen, also gibt es wahrscheinlich nicht nur eins, da gibt es wahrscheinlich inzwischen mehrere Plugins für WordPress, die du reinhaust und du schreibst die Seite nur auf Deutsch und sie erscheint automatisch in den unterschiedlichen Sprachen, die du dort eingestellt hast. Das heißt, du tust gar nicht mehr proaktiv übersetzen nachher die Texte von der Webseite, sondern die KI macht schon beim Erstellen, beim Veröffentlichen von Webseiten im Prinzip werden die entsprechenden Sprachenpendants schon aufgebaut. Also vielleicht können wir das am Ende unserer Folge nochmal so als praktischen Tipp irgendwie mitgeben. Zum einen nutzt mal DeepL. Also wenn ihr DeepL noch nicht verwendet habt, sondern irgendwie immer noch so mit Google Translator unterwegs seid, was viele Jahre auch echt ein cooles Tool war, DeepL ist auch ein bisschen cooler an der Stelle, auch dafür braucht ihr allerdings dann die Plus-Version von ChatGPT. Beschäftigt euch mal mit den MyGPTs. Ein Anwendungszweck hat euch Ronny heute erzählt, denn da kann man echt viele coole Sachen mitmachen und am Ende ist die Grenze die Fantasie irgendwie, was da irgendwie geht. Und als drittes, wenn ihr es ganz praktisch braucht, überlegt mal, wie ihr eure Webseite internationalisiert. Wobei da, Ronny, auch da vielleicht ganz kurz, oder nochmal ein Riesenfass aufzumachen, die Frage ist natürlich da tatsächlich, inwieweit, wir haben ja über das Thema Sprache, Kommunikation mit Fremden, mit Fremdsprachen gesprochen, inwieweit das eigentlich im Netz irgendwie auch sinnvoll ist. Ne? Also warum würden wir eigentlich nicht eine Webseite, und ich meine, Google geht ja so ein bisschen in die Richtung, aber vom Browser eigentlich 1:1 übersetzt. Dass es immer noch die Funktion gibt und das ist immer aber noch so, was ich proaktiv freischalten muss, was aber auch noch nicht so richtig gut funktioniert. Das erinnert einem an so an Fotos von Google Translator, was da irgendwie so passiert. Also das wäre für mich eigentlich der nächste Schritt, dass ich sage, ich muss Webseiten eigentlich gar nicht in Fremdsprachen übersetzen, sondern das machen mir die Browser, weil sie entsprechende KI mit drin haben und wir alle warten auf Google und seine Gemini-Integration und wir gucken, was da kommt.
Ja, sehe ich ganz genauso und die, aber es ist natürlich immer noch ein bisschen komfortabler, wenn du die auf einer Webseite oder auf einem Online-Shop oben die Flaggen dann abgebildet hast in deiner Sprache, also deine Sprachflaggen, wo du einfach bloß draufklickst und dann wird das übersetzt. Also das habe ich gerade bei japanischen Webseiten, stelle ich das immer wieder fest und viele nutzen dort in der Zwischenzeit wirklich diese automatische Übersetzung auch.
Schon. Deswegen sage ich ja genau, das ist ja eine Frage dann der Integration in ein User-Interface, ne? Am Ende möchte ich eigentlich auch keine Flaggen mehr anklicken, sondern ich möchte, dass mein Browser weiß, ich lese am liebsten und am einfachsten deutsche Webseiten und egal, was ich aufrufe, ob das die New York Times ist, sie erscheint einfach in Deutsch, weil eine KI im Hintergrund in Echtzeit gewerkelt hat. So würde ich mir das wünschen für die Zukunft.
Das wäre sehr komfortabel.
Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte. Okay, wir machen einen Schlussstrich an der Stelle. Reisen, ich glaube, das Thema kann man sicherlich noch ein bisschen ausweiten. Vielleicht werden wir da auch nochmal punktuell irgendwie reinstoßen. Nehmt mal mit DeepL, nehmt mal mit die MyGPTs. Schaut euch mal an, wie ihr automatisch Webseiten übersetzen könnt. Eigentlich wird alles kein Problem mehr und auch kein Kostenfaktor mehr. Ja, und da würde ich sagen, Ronny, wir sehen uns, ich glaube, in der nächsten Folge sehen wir uns schon wieder, hören wir uns schon wieder. Ihr hört Ronny wieder, ihr hört mich wieder und dann verabschieden wir uns einfach, oder?
Ja, machen wir. Okay, dann bis zur nächsten Folge.
Ja,
hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Stefan.
Ja, frag mal nach, mir auch. Ja, ich freue mich auch bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie Ronny und mir. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wir freuen uns immer noch über viele, viele Bewertungen. Es müssen nicht 5 Sterne sein. Wenn ihr sagt, der Stefan schnauft zu viel oder die Mikrofonqualität vom Ronny ist immer noch nicht optimal, dann macht halt 4 Sterne. Auch wir freuen uns auch über 4 Sterne. Gerne auch Kommentare. Und wenn ihr Anregungen habt, Ideen, was wir vielleicht in diesem Podcast auch nochmal an Themen behandeln sollten, dann lasst uns einfach wissen. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Wir haben es auch eingangs erwähnt. Und machen wir einen Sack zu. Bleibt erfolgreich. Viel Spaß mit Spielen mit KI und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.